Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. KitKat, Griesmühle oder Blank. Diese Namen stehen für angesagte Berliner Clubs. Doch ihre Tage sind gezählt. Das Clubsterben ist in vollem Gange. Es trifft nicht nur Nachtschwärmer, es trifft die Wirtschaft. Clubtouristen bescheren Berlin jährlich Umsätze von fast 1,5 Milliarden Euro. Und auch deshalb mischt die Politik mit bei der Rettung der Szene. Unser Thema bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir über den Auftakt des Hamburger Wahlkampfs und über Pop-up-Stores in Bremerhaven. Eine Strategie gegen den Leerstand. Letztes Jahr wurde gleich in 3 Bundesländern neu gewählt. Dieses Jahr steht nur eine einzige Wahl an, und zwar in Hamburg. In einem Monat entscheidet sich, wie die Bürgerschaft der Freien Hansestadt in den kommenden 5 Jahren zusammengesetzt sein wird. Derzeit sind keine bösen Überraschungen für die rot-grüne Koalition abzusehen. Die SPD hat die Nase vorn, die Grünen sind allerdings stärker denn je. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat die Auftaktveranstaltung in dieser Woche besucht.
Das erste Duell des Wahlkampfs organisierte gerade die Wochenzeitung Die Zeit. Peter Tschentscher, amtierender Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, tritt gegen die zweite Bürgermeisterin, gegen Katharina Fegebank, an. Gleich zu Beginn ein Warm-up. Beide Kandidaten müssen Sätze vervollständigen.
Dann gleich an Sie, Frau Fegebank, der nächste Satz. Ich bin mutiger als Peter Tschentscher, weil...
Weil ich mit einem kooperativen Führungsstil durchaus auch Scheitern möglich mache, Scheitern ausdrücklich erlaubt. Ich finde, wir brauchen eine Haltung, die vorangeht, Dinge einfach mal ausprobiert, auch wenn sie nicht bis ins allerletzte durchgeplant sind, weil wir nur so vorankommen und nur so die großen Veränderungen, vor denen wir stehen, auch tatsächlich bewältigen können.
Der Seitenhieb auf ihren Herausforderer, den einstigen Finanzsenator und akribischen Mann der Zahlen Peter Tschentscher, gelingt nicht wirklich. Tschentscher gibt den soliden Staatsmann, der so gar nichts hält vom Scheitern, vom Ausprobieren, von nicht zu Ende gedachten Lösungen. Denn genau das sei die Idee der Grünen, Autos aus der Innenstadt zu verbannen.
Wie habe ich das eben gehört? Mutig auch mal ein paar Pläne, die noch nicht ganz fertig sind, umsetzen. Das haben wir bei der Elbphilharmonie erlebt. Es kann aus großartigen Ideen kann es große Pleiten geben. Und deswegen würde ich bei der Innenstadt, die ein hohes Gut ist, das Zentrum unserer Stadt, die Visitenkarte Hamburgs, dort würde ich mich gemeinsam mit den Einzelhandelsvertretern und den anderen Akteuren rantasten.
Der erste Aufschlag des Wahlkampfs macht vor allem eins klar: So weit liegen Grüne und SPD gar nicht auseinander. Immerhin haben beide Parteien 5 Jahre lang fast geräuschlos zusammengearbeitet. Jetzt versuchen beide Partner, dem jeweils anderen die Themen zu nehmen. Katharina Fegebank betont, dass die Grünen ja keine autofreie, sondern nur eine autoarme Innenstadt wollen. Und Peter Tschentscher möchte Schritt für Schritt eine Straße nach der anderen zur Fußgängerzone machen. Tschentscher fordert, ganz grün, mehr Klimaschutz. Und Fegebank betont die wichtige Rolle des Hafens, eigentlich ein SPD-Thema. Handfeste inhaltliche Differenzen sind Mangelware.
Ich finde, man merkt an der Art, wie wir sprechen, mit welchem Blick wir auf die Zukunft gucken, dass es große Unterschiede gibt. Und ich glaube, das muss jeder und jede dann für sich selbst bewerten und entscheiden, wo da eine Präferenz liegt.
Diese Präferenz wird am 23. Februar darüber entscheiden, ob es in Zukunft einen rot-grünen oder grün-roten Senat in Hamburg geben wird. Bis letzte Woche lagen die beiden Parteien in Umfragen noch mit jeweils 29% gleich auf. Die neuesten Zahlen sehen die SPD nun bei 32, die Grünen bei 27, dahinter folgt die CDU mit gerade mal 16%. Auch die Christdemokraten treten mit einem erstaunlich grünen Programm an, fordern mehr Klimaschutz, mehr Radverkehr und dazu noch die Einführung einer Straßenbahn. Eigentlich ein grünes Herzensthema. Bei einer Diskussion in der Handelskammer schwärmt Markus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU, vom Verkehrskonzept in der dänischen Hauptstadt.
Was sehen Sie denn in Kopenhagen in der Stadt? Sie sehen junge Mütter mit Kinderwagen, Sie sehen ältere Menschen. Schauen Sie sich mal bei uns die Stadt an. Ganz ehrlich, da sehen wir meistens gehetzte Person.
Und deshalb will die CDU für über 1 Milliarde Euro die Willy-Brandt-Straße, die wichtigste Ost-West-Verbindung der Innenstadt, unter die Erde verbannen. Die Grünen wären für einen solchen Vorschlag als Träumer abgekanzelt worden. Selbst die FDP ist offen für weniger Autoverkehr in der Innenstadt, die Linke sowieso. Nur die AfD kritisiert, die Autofahrer würden bevormundet, der ÖPNV sei schlecht organisiert und für viel zu wenig Radfahrer würden viel zu viele neue Wege gebaut. Eine Rolle bei der Regierungsbildung werden aber die Linken, derzeit bei 8, und die AfD mit 7% nicht spielen. Als Alternative zu Rot-Grün oder Grün-Rot empfehlen CDU und FDP in der Hansestadt die sogenannte Deutschland-Koalition. Ein Bündnis zwischen SPD, CDU und FDP würde nach derzeitigem Stand auch eine Mehrheit bekommen. Aber so ein Bündnis, warnt die grüne Kandidatin für das Bürgermeisterinnenamt, Katharina Fegebank, sei für Hamburg doch kein Fortschritt.
Das ist eine GroKo plus FDP. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Aber ein solches Bündnis lehnen laut Umfragen ohnehin 3/4 der Hamburgerinnen und Hamburger ab. 55% wünschen sich auch in Zukunft einen rot-grünen Senat. Und das ist aus heutiger Sicht auch die wahrscheinlichste Variante. Mit gestärkten Grünen und einer zwar geschwächten, aber vor allem im Bundesvergleich sehr starken SPD.
Das Clubsterben, es ist längst zu einer Berliner Vokabel geworden. Seit Jahren müssen Technoläden schließen, weil neue Nachbarn sich über den Lärm beschweren, die Mieten steigen oder Investoren mehr Rendite wollen. Club raus, teure Wohnungen oder Büros rein. Genau das passiert zurzeit bei einem international renommierten Club im Stadtteil Neukölln, bei der Griesmühle. Mehr als 40.000 Berliner haben jetzt in einer Petition für den Erhalt des Clubs gestimmt. Gestern sind einige von ihnen dafür auf die Straße gegangen. Mit dabei die Berliner Politik und unser Reporter Manfred Götzke.
Der Platz vor dem Rathaus Neukölln ist voll und in Bewegung. Mehr als 400 Leute in dunklen Stiefeln, bunten Trainingsjacken und Kunstledermänteln sind zusammengekommen und tanzen. Es könnte ein Open-Air-Rave sein, wenn nur die Kälte nicht wäre und der Anlass. Der harte Kern der Berliner Techno-Szene ist an diesem eisigen Abend hier, um gegen das Clubsterben zu protestieren.
Die Griesmühle ist für uns, wo wir uns gerne frei entfalten können und gerne tanzen gehen, weil Techno für uns zum einen natürlich Leidenschaft ist, aber halt auch ein Freiraum, uns so halt auszuleben, wie wir das gerne halt möchten.
Viele der Demonstranten haben Pappbanner dabei. Let us dance, break our beats, not our hearts steht drauf. Und immer wieder Save the Griesmühle.
Also die Griesmühle war für mich immer ein Ort, wo ich mich verdammt sicher fühlen konnte, wo man nicht einfach angefasst wurde, wenn man das nicht wollte, wo die Leute immer zuvorkommend sind, man immer sich irgendwie aufgehoben gefühlt hat und dass es jetzt einem weggenommen wird, das ist einfach nicht schön.
Der Griesmühle, einem großen, relevanten Techno-Club in Neukölln, droht seit Wochen die Schließung. Es wäre mal wieder einer. Über 100 Clubs mussten in den letzten 10 Jahren schließen. Aktuell steht nicht nur die Griesmühle auf der roten Liste, auch zwei anderen bekannten Läden, dem About Blank und dem KitKat, droht die Schließung. Es geht was verloren in Berlin, meint der französische DJ Tarou, der genau wegen der Clubkultur nach Berlin gekommen ist.
Das ist wirklich ein strukturelles Problem von Clubs und Freiräumen, die alle von Spekulation bedroht sind. Die Stadt Berlin müsste da aktiver vorgehen, um diese kulturell wertvollen Orte zu schützen, mit den Betreibern sprechen, bevor sowas wie hier mit der Griesmühle passiert, und die Orte sichern und sie, warum nicht, kaufen.
Was der Griesmühle droht, ist in Sachen Clubsterben der Klassiker. Der Mietvertrag läuft Ende Januar aus. Der Besitzer, die S-Immo, will dort am S-Bahnhof Neukölln Büros und Wohnungen bauen. Das verspricht mehr Rendite. Doch die Betreiber haben bis zuletzt dagegen angekämpft. Mehr als 40.000 Leute haben eine Petition für den Erhalt unterschrieben. Sogar das Berliner Abgeordnetenhaus hat sich gegen die Schließung ausgesprochen. Ein einmaliger Vorgang, erzählt der CDU-Politiker Falko Lieke, stellvertretender Bürgermeister Neukölln.
Ich glaube, das war jetzt der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, wo man gesagt hat, nee, so geht's nicht weiter. Wenn wir als Berlin diese Anziehungskraft auch behalten wollen, auch in dieser Szene, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und das ist über die politischen Grenzen hinweg jetzt gelungen.
Dass die Berliner Clubs mehr sind als ein Freiraum für ein paar verstrahlte Raver, ist angekommen. Vor der improvisierten Bühne stehen Bundestagsabgeordnete, Landespolitiker fast aller Parteien. Einige haben in den letzten Tagen an der Seite des Clubbetreibers mit dem Investor verhandelt.
Es geht auch ein Stück weit um öffentlichen Druck und im entscheidenden Moment muss auch Planungsrecht hier gestaltet werden und zugunsten von solchen Kiezeinrichtungen. Es können Baugenehmigungen entsprechend mit Auflagen erteilt werden, es kann der Bebauungsplan entsprechend gestaltet werden, dass eben, ich sag mal, nicht nur Wohnungen und Büro ein Thema sind, sondern eben auch solche Kultureinrichtungen.
Vor dem Rathaus ist es dunkel geworden und noch kälter. Kurz nach fünf tritt Lutz Leixenring auf die Bühne, ein Sprecher der Szene.
Wir wollen keine Stadt, in der man vom Bürgersteig essen kann, bevor er um 0 Uhr hochgeklappt wird. Wir wollen nicht mehr Verbote regulieren und Bußgelder. Wir wollen zeigen, dass es eine Stadt laut und lebenswert zugleich geben kann. Und es gab heute noch nie so viele Gründe, einen Club zu retten.
Leixenring vertritt die Club Commission, eine Art Lobbyorganisation der Berliner Clubbetreiber. Diesmal wirkt er optimistisch.
Die Gespräche mit dem Investor S.Immo sind tatsächlich sehr konstruktiv und freundlich verlaufen. Wir haben auch die Zusage von der S.Immo bekommen, dass sie mit uns in einen Dialog- und Partizipationsprozess geht, dass wir dieses Gelände nicht nur in der Übergangszeit als Zwischennutzung, wenn die Baustelle noch besteht, aber eben auch für die weitere Entwicklung dieses Standorts auch mit einem Club mitdenken können.
Ob die Griesmühle wirklich gerettet ist, es ist noch offen. Ein Ausweichquartier steht in Aussicht, die Details werden in den nächsten Wochen geklärt. Doch die Verhandlungen mit dem Investor, sie könnten Vorbild sein für andere bedrohte Clubs, sagt Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel.
Es ist die Frage, wie man eigentlich so eine vielfältigen Orte auch städtebaulich dann sichern kann, weil das ist ja schon was Einzigartiges. Wir haben ja den Widerspruch bei der Griesmühle, dass wir auf der einen Seite einen Betreiber haben, der, ich sag mal, immer eine Interimslösung, der braucht eine Industriebrache, damit es irgendwie einen gewissen Flair hat. Und auf der anderen Seite, das kann man nur schwer in Regelstrukturen überführen, aber genau das ist die Herausforderung.
Dr. Motte, legendärer Begründer der Love Parade und der wohl bekannteste DJ, der an diesem Abend gekommen ist, er hat noch eine andere Idee, um die Berliner Clubs zu sichern. Er will die Clubkultur unter den Schutz der UNESCO stellen, als immaterielles Kulturerbe.
Weil das am Ende den Schutz bringt für alle Clubs, die diese Musik spielen. Man muss damit dann ganz anders umgehen, weil man dann von der Politik natürlich dann auch einen ganz anderen Support bekommt und zusätzlich auch noch Fördergelder beantragen kann.
Er erzählt noch kurz, dass er auch die Love Parade wieder in die Stadt holen will. Dann verschwindet der Grand Seigneur des deutschen Techno wieder in der Menge.
Leere Schaufenster in Bestlagen. Leider kein Einzelfall in deutschen Fußgängerzonen. Bremerhavens Innenstadt ist besonders stark von Leerstand betroffen. Dabei hat die Stadt sowieso mit ihrem schlechten Ruf zu kämpfen. An kaum einem anderen Ort ist die Arbeitslosigkeit so hoch wie hier. Bremerhaven-Lehe gilt als das ärmste Stadtviertel Deutschlands. Seit 3 Jahren versucht die Stadt nun, die leerstehenden Geschäfte in der Innenstadt mit Pop-up-Stores, also Kurzzeitläden, zu beleben. Unsere Korrespondentin Felicitas Böselager hat sich dieses Konzept angesehen.
Im Secondhand-Laden Frauenpower der Schwestern Janine und Tatjana Wagner herrscht beste Laune. Im Eingang, an den Wänden, an Rundständern, in Regalen und am Tresen, überall hängen gebrauchte Mützen, Hosen, Jacken, Schuhe und Schmuck.
Und von den Größen her habt ihr alles, ne?
Wir haben alles da. Wir haben bis XXL von XS. Wir haben für jede Frau was dabei. Und heutzutage, man muss wirklich jedes Teil anziehen. Wir haben hier schon die dollsten Dinge erlebt.
Dabei gibt es Frauenpower in der Bremerhavener Innenstadt erst seit vergangenen November. Nach 2 Testphasen entschlossen sich die Schwestern gemeinsam mit 3 Freundinnen, den Pop-up-Store für ein paar Monate zu öffnen. So ein Second-Hand-Laden sei schon immer ein Traum von ihnen gewesen und ein zeitlich begrenztes Gewerbe ermöglicht es ihnen, sich auszuprobieren.
Da mal so ein Gefühl für kriegen, wie es wäre, wirklich so einen Laden zu betreiben, ob man auch davon leben könnte. Das kann man wirklich nur erfahren. Super, durch diese Pop-up-Store-Sache über die Springflut.
Springflut, so heißt die Kampagne der Städtischen Wohnungsgesellschaft Bremerhaven, die den Leerstand der Ladenflächen in der Innenstadt mit Pop-up-Stores bekämpfen will. 2016 haben sie angefangen, kleine Gewerbeflächen für kurze Zeit zu vermieten, erzählt Sikard Lückehe, Geschäftsführer der Stewok.
Es hat ein bisschen so einen Start, einen Anlauf gebraucht, aber in dieser Zeit ist dann eine ganz große Vielfalt an Dingen passiert, die mal für ein paar Tage da waren. Wir haben aber auch schon einige, die dann langfristig auch geblieben sind, die das Konzept, das erstmal nur für wenige Tage ausgelegt war, dann auch in die dauerhafte, eine nachhaltige Nutzung dann umgesetzt haben.
Ja, das ist jetzt die nördliche Ecke von unserem Pop-up-Kiez, so haben wir es ja genannt, weil wir mehrere Läden haben, die fußläufig erreichbar sind. Und
Anne-Claire Bunte führt durch die Bremerhavener Innenstadt. Sie ist verantwortlich für die Pop-up-Stores der Stewok, kennt alle Mieter und ihre Geschichten. 63 verschiedene Initiativen haben bisher die 8 Stores bespielt und aus 8 von ihnen sind ständige Einrichtungen geworden. Zu ihnen gehört das Yoga-Studio von Olha Schula Pospich.
Ich wollte nur ein paar Stunden die Woche geben, mehr nicht, und Raum für mich haben. Das war mein Ziel, und so ist das, diese Konzepte einfach ausprobieren, testen und tatsächlich kurzfristig auch wieder umentscheiden, ohne große finanzielle Risiko, war ideal für mich.
Die Miete für einen Pop-up-Store variiert. Für Schulen oder gemeinnützige Vereine zum Beispiel kosten 3 Tage 75 Euro. Dabei sind Strom, Heiz und alle Nebenkosten inklusive. Also erwartet ein Ladenbetreiber später keine unangenehme Nachzahlung.
Ja, wir befinden uns jetzt in der Umkleide. Man kann sich hier einfach in Ruhe auch nach der Arbeit ankommen.
Schula Pospich zeigt ihr Studio. Es ist hell, an der Seite stapeln sich Yogamatten im Regal und es riecht nach Duftkerzen. Viel habe sie hier nicht verändern müssen, als sie sich dazu entschloss, ihren Beruf zu kündigen und das Studio dauerhaft zu eröffnen. Eine Entwicklung, die alle Beteiligten als Erfolg verbuchen. Allerdings hätten die Pop-up-Stores an sich auch ihren ganz eigenen Reiz, findet Lückehe.
Wir haben viele in dem Bereich Kunst, muss man sagen, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise, sei es Möbel, sei es andere Dinge, ausgestellt haben. Es war also eine riesige Vielfalt, die man, das muss ich jetzt so sagen, in Bremerhaven vielleicht gar nicht erwartet hätte. Wir haben also viele Leute, die aus Bremen kommen und die sagen, Mensch, hätten wir jetzt in Bremerhaven gerade gar nicht erwartet. Und das ist ein positiver Impuls, den wir natürlich gerne nutzen.
Die Pop-up-Stores sollen außerdem helfen, das schlechte Image von Bremerhaven zu verbessern und die junge kreative Szene anlocken.
Die jungen Kreativen, das sind die Pioniere für alle Art von positiver Stadtentwicklung. Und die müssen wir ansprechen. Und ich glaube, mit den Räumen, die wir bieten, gibt es dort eine Möglichkeit, die man vielleicht in anderen Städten nicht so hat.
Was hat der Rock mit für eine Größe?
Das ist ein ganz kleiner.
Zurück im Second-Hand-Laden hat eine Nachbarin vorbeigeschaut. Sie schneidet nebenan im Friseursalon Haare. Die Wirkung der Pop-up-Stores sei spürbar, sagt sie.
Allein haben wir da mehr als Friseurin auch mehr Laufkonten, sage ich mal. Wir schicken die Konten hier hin. Die beiden hübschen Weiber schenken die Kunden zu uns. Und es ist was Schönes für die Straße, für die Nachbarschaft, für uns.
Wobei das vielleicht nicht ausschließlich am Konzept der Pop-up-Stores, sondern auch an den Schwestern Wagner liegt. Ihr Laden ist inzwischen zu einer Art Treffpunkt geworden. Hier werden Jobs vermittelt, Sorgen ausgetauscht oder einfach nur gemütlich Kaffee getrunken.
Ich sag dann, moin, kommen Sie doch mal rein. Und das freut die schon, wenn die nur moinen, kommen Sie doch mal rein. Einfach eine kurze Ansprache, ein kurzes Lachen eben. Ne? Und das ist Ritual einfach nachher.
Jedenfalls bis März. Dann machen die beiden Schwestern den Laden wieder dicht. Denn das ist schließlich das Prinzip eines Pop-up-Stores.